ARD Sounds.
Ich stehe jetzt auf einer Straße in Seoul. Um mich herum strömen zehntausende Menschen, alle in dieselbe Richtung, zum Gwanghwamun-Platz. Die sind tierisch aufgeregt. Okay, ich bin auch mega aufgeregt. Ein bisschen neidisch.
Das ist Tongin. Wir hosten diesen Podcast zusammen. Er ist hier gerade in Seoul, der koreanischen Hauptstadt. Direkt um die Ecke vom Gwanghwamun-Platz. So ganz nach vorne zur Bühne kommt er nicht. Das Gelände um den Gwanghwamun-Platz ist komplett abgesperrt.
Ich habe kein Ticket bekommen, die waren in Sekunden weg, aber ich bin trotzdem hier. Ich konnte einfach nicht zu Hause bleiben. Ich sehe die Skyline von Seoul, die hier wirklich fast einmal rund um den Platz geht. Hinter mir ist Gyeongbokgung, der Königspalast, der ist über 600 Jahre alt. Und wenn in Korea etwas richtig Großes passiert, dann passiert das hier. Und jetzt steht dort eine riesige Bühne, alles voll mit Menschen, überall lila Lichter. Und ich stehe draußen und höre sie trotzdem.
BTS. Die Band, die unzählige Streaming-Rekorde gebrochen hat. Fast 4 Jahre waren sie weg. Und jetzt sind sie wieder da. Ihre Fans, ARMY, haben sich nicht einfach nur auf dieses Comeback gefreut. Sie haben sich akribisch darauf vorbereitet. Seitdem BTS den neuen Albumtitel bekannt gegeben haben, Arirang, haben Fans versucht, das Konzept zu entschlüsseln. Haben wie bei einer Schatzsuche mögliche Spoiler in Instagram-Posts und Livestreams der Bandmitglieder gesucht. Haben Theorien zu den Songtiteln ausgetauscht, gemutmaßt und gehofft, dass die Chemie zwischen den Jungs noch die gleiche ist wie früher.
안녕하세요. 오다. I need the whole world to fuck down this girl to fuck.
Es ist nach dem Konzert. Ich bin jetzt hier mit Feng und Ming. Beide hatten das Privileg, auf dem Konzert zu sein. Ja, Feng, wie fandst du das Konzert? Wie war deine Erfahrung?
2 Sekunden in und ich habe geheult. Es war ein Abend mit vielen Tränen bei mir. Ich bin da relativ emotional geworden, einfach weil ich happy bin, die wieder zu sehen. Und das so nach so einer langen Zeit.
Das große Comeback-Konzert in Seoul war erst der Anfang. Ein Vorgeschmack auf die Welttournee. Und die macht auch in Deutschland Halt. Und war natürlich innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Aber ratet mal, wer Tickets ergattert hat.
Ich habe Tickets bekommen. Ich habe Tickets gekriegt für beide Tage in München. Ich habe sogar VIP-Soundcheck-Tickets gekriegt. Ich habe gerade ein halbes Vermögen ausgegeben. Und es war gerade der krasseste Adrenalinschub.
Ihr merkt schon, das Comeback von BTS ist huge. Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben darauf gewartet.
Eine gecastete Band, die dafür geliebt wird, dass sie authentisch ist. Außenseiter, die eine Multi-Billion-Dollar-Marke aufgebaut haben. Koreanische Musik, die zuerst die westliche Popkultur erobert hat, bevor sie in Korea so richtig erfolgreich wurde. BTS sind voller Widersprüche. Und genau das macht sie so einzigartig.
Die Frage, die uns in diesem Podcast beschäftigt, ist, wie ist das passiert? Wie ist aus diesen 7 Jungs aus Korea eines der einflussreichsten Phänomene der Popgeschichte geworden? Eine Band, die die Welt verändern kann.
Ich bin Tongin, ich bin Content Creator und als Deutsch-Koreaner bin ich mit koreanischer Musik aufgewachsen. K-Pop lief bei mir also sowieso schon lange. Und ich habe BTS schon richtig früh gehört. Sie haben mich durch viele, auch harte Phasen meines Lebens begleitet.
Und ich bin Lisa Sophie, Journalistin und Moderatorin. Ich bin ARMY und generell K-Pop-Fan. Und seit 2019 mache ich privat einen Podcast über K-Pop. Und wir müssen dir jetzt eine Frage stellen. Kennst du BTS?
Bangtan은 처음이지?
Alle Folgen findet ihr zuerst in ARD Sounds.
Folge 1. We are Bulletproof. Wie alles begann.
Kurz gesagt, BTS sind 7 Jungs aus Korea, die die Popwelt auf den Kopf gestellt haben. Sie sind als erster koreanischer Act überhaupt im Wembley-Stadion in London aufgetreten und haben gleich 2 Abende ausverkauft. BTS hatten innerhalb von 10 Monaten 5 Nummer-1-Hits in den USA. Das hat davor nur Michael Jackson geschafft. Und das alles haben BTS mit Musik erreicht, die größtenteils koreanisch ist.
Aber BTS sind mehr als eine Band. Sie haben 2018 vor der UN-Vollversammlung gesprochen.
No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself.
BTS sind für viele zu Botschaftern geworden. Botschafter für Selbstliebe und gegen Diskriminierung. 2022 haben sie den damaligen US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus besucht.
Thank you, Kanye, for your kind words. It is a great, great honor to be invited today to the White House to discuss important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion and diversity.
Als BTS angefangen haben, waren sie komplette Außenseiter. 7 Jungs, zusammengecastet von einer winzigen Agentur, die ums Überleben kämpft. Kein Geld für Promo, keine fetten Budgets für Musikvideos.
Heute ist diese Agentur an der Börse und mehrere Milliarden Dollar wert. Ein Wirtschaftsinstitut hat 2018 ausgerechnet, dass BTS der Wirtschaft von Korea pro Jahr über 5 Milliarden Dollar einbringen. Und ein großer Teil der Menschen, die Trips nach Korea buchen, tun das wegen BTS. Den Einfluss, den die Band auf Koreas Wirtschaft hat, nennt man auch den BTS-Effekt.
Aber dieser Erfolg, den BTS heute haben, in Korea und auf der ganzen Welt, der war nicht selbstverständlich. Und je größer BTS werden, desto mehr zeigt sich, dass der Erfolg einen Preis hat. Für BTS als Band, aber auch für jeden Einzelnen von ihnen. Um die Geschichte von BTS zu verstehen, muss man verstehen, in welchem System sie groß geworden sind. K-Pop.
Bei K-Pop geht es darum, Musik nicht nur zu hören, sondern als Gesamtkunstwerk zu denken. Performance, Styling, Choreografie, Storytelling, die ganze visuelle Ästhetik greift ineinander. Das kennen wir auch von westlichen Stars wie Taylor Swift oder Beyoncé. K-Pop geht aber strukturell noch einen großen Schritt weiter.
Denn K-Pop hat einen weiteren entscheidenden Faktor, den Fanservice. Die Fans werden von Anfang an systematisch und strategisch mit einbezogen.
Man hat wirklich das Gefühl, ich bin als Fan im Schaffensprozess dabei, kann teilweise vielleicht auch Feedback geben, werde gehört. Und das ist sicherlich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen aus so einer westlichen Perspektive.
Das ist Connie Jung. Sie ist Head of Music bei Spotify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und sie beobachtet genau, wie sich K-Pop hier entwickelt.
Das ist ein Genre, wo es sehr, sehr viele Superfans auch gibt. Wobei man auch sagen muss, also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das schon lange Mainstream. Also es ist keine Nische mehr.
BTS-Songs machen mehr als ein Viertel aller Spotify-Streams im K-Pop aus. Sie haben einen extrem großen Anteil daran, dass mittlerweile auf der ganzen Welt Menschen in allen Altersgruppen K-Pop hören.
Also meine Mutter ist ein BTS-Ultra und es hat natürlich auch was Schönes zu sehen, dass auch Musik irgendwie Generationen verbindet.
BTS sind zwar ein Produkt des Unterhaltungssystems K-Pop, aber sie haben die Spielregeln dieses Systems immer wieder neu interpretiert und sogar gebrochen.
Und das Übliche natürlich, dass K-Pop ein reines, seelenloses Industrieprodukt ist.
Das ist Daniel Koch, Musikjournalist seit über 20 Jahren. Und er hatte früher viele Vorurteile, was K-Pop angeht.
Weil als BTS zum ersten Mal in Berlin gespielt haben, 2016, kannte ich die nicht. Und keiner meiner Musikjournalisten-Kollegen und Kolleginnen kannte die. Und das ist ja eigentlich hoch und not peinlich, wenn man sich für einen Popjournalisten hält.
Inzwischen hat er sich viel mit K-Pop beschäftigt. Er weiß, wie dieses vermeintlich seelenlose Industrieprodukt entstanden ist.
Anfang der 90er Jahre. Im koreanischen TV laufen Talentshows. In denen läuft meistens so schlagerartige Musik. Aber dann betritt eine ganz besondere Band die Bühne. Seotaeji and Boys.
Die sich hingestellt haben und so West Coast und East Coast Rap-Einflüsse gebracht haben und auch später über junge Menschen gerappt haben, die den Druck nicht mehr aushalten und von zu Hause weglaufen und sich irgendwo verstecken vor der Gesellschaft.
Sowas wie Seotaeji and Boys gab es vorher so noch nicht in Korea. Sie tanzen eine Hip-Hop-Choreo. Sie mischen westliche Musik, also Hip-Hop, Rock, R&B, mit koreanischen Melodien. Und beim Publikum schlägt das voll ein. Das ist die Geburtsstunde des K-Pop. Und in den nächsten 20 Jahren entsteht eine neue Industrie.
Die K-Pop-Industrie ist in vielen Punkten Vorreiter. Das erste zum Beispiel, dieses Idol-System, muss man ja schon sagen, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber als Produktionsfirma zu sagen, ich bilde mir meine Talente selber aus, ist ja schon mal ein Move, was es in der Musikwelt nicht so oft gegeben hat.
Das Idol-System. Junge Talente, oft noch Teenager, werden gecastet und jahrelang zu sogenannten Idols ausgebildet. Das ist eine Art Ausbildung zum Popstar. Sie trainieren Gesang, Tanzen, Medienauftritte. Jahrelang, bis sie das auf Profiniveau können. Perfektes Auftreten, aufwendige Choreos, festgelegtes Image. Und vor allem ein Gesamtprodukt, das den Fans nicht nur Musik, sondern auch Identifikation liefert. Es gibt aber keine Garantie, dass Trainees jemals mit einer Band auftreten dürfen. Das schaffen nur die Besten.
Es gibt einen Drill, es gibt eine Ausbildung, das ist relativ hart, wie vieles in Südkorea, wenn es um Leistung geht. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Profisport, weil stört sich ja auch keiner daran, dass der FC Bayern München irgendwelche Neunklässler ausbildet und man sich auch fragen kann, ob das für junge Menschen wirklich so richtig ist.
Die K-Pop-Industrie entwickelt sich zu einer gut geölten Maschine, in der drei Player das Sagen haben.
Es war eigentlich fast alles in der Hand der sogenannten Big Three, also die drei K-Pop-Produktionsfirmen, die K-Pop seit den 90ern geprägt und geformt haben und die größten kommerziellen Erfolge hatten. Und das waren halt JYP Entertainment, YG Entertainment und SM Entertainment.
Bei JYP arbeitet ein gewisser Park Ji-hyuk.
Einer seiner vielen Spitznamen ist ja Hitman Bang und das kommt daher, dass er damals bei JYP als Komponist und Songwriter aktiv war und da durchaus einige K-Pop-Hits geschrieben hat.
Doch 2005 verlässt Park Ji-hyuk JYP. Er sieht, wie das Internet alles verändert. Es wird gestreamt, CD-Verkäufe brechen ein. Und er schätzt, dass in Zukunft vor allem mit Live-Auftritten und treuen Fans Geld verdient werden kann. Also setzt er alles auf eine Karte und gründet seine eigene Agentur. Big Hit Entertainment. Mittlerweile ist es 2010 und Park Ji-hyuk sucht noch immer vergeblich nach einem Durchbruch. Seine Agentur kämpft ums Überleben. Da drückt ihm P-Dawg, einer der leitenden Produzenten bei Big Hit, ein Demo-Tape in die Hand.
Von RM, der Untergrundrapper in Seoul war damals, hat ihm gesagt so, ey, den musst du dir mal anhören, das ist das, was die Kids heute hören.
Park Ji-hyuk hört das Tape. Er begreift, was für ein Ausnahmetalent er da hört. Um diesen Rapper könnte er doch eine neue Rap-Crew aufbauen. Aber erstmal muss er ihn unbedingt persönlich kennenlernen.
Dieser Rapper heißt Kim Nam-jun. Er wächst in Ilsan auf. Das ist ein Vorort von Seoul. Er ist ein guter Schüler. Ein sehr guter sogar. Er hat angeblich einen IQ von 148.
Alles über einen IQ von 130 gilt als hochbegabt.
Also Nam-jun ist wirklich sehr schlau. Und da wundert es mich auch nicht so sehr, dass er sich selbst Englisch beibringt. Und zwar, indem er mit seiner Mama die Serie Friends schaut. Das erzählt er später immer mal wieder in Interviews. Zum Beispiel hier 2017 bei der Ellen Show.
Back in the days, like when I was like 15, like 14,
yeah.
It was quite like a syndrome for all the Korean parents to make their kids watch the Friends. Firstly, I watched with the Korean subtitle, and then next time I watched with the English subtitle, and then I just removed it.
Also er erzählt, erst guckt er Friends mit Untertiteln und dann irgendwann komplett ohne.
Nam-jun liebt Worte und Poesie. Als Fünftklässler nimmt er schon an Lyrikwettbewerben teil. Und dann sieht er 2005 in einer koreanischen Musikshow Epic High. Die sind heute richtige Hip-Hop-Legenden in Korea. Mit ihrer Single Fly sind sie die erste Rap-Crew, die eine große Musikshow gewinnen. Und genau da erkennt Nam-jun, dass man auch so Geschichten erzählen kann. Mit Rap. Jetzt gräbt sich Nam-jun immer tiefer in die Welt des Hip-Hop, mit Hilfe von YouTube. Am liebsten hört er die großen US-Rapper. Die beeinflussen seine Musik bis heute. Nas zum Beispiel.
He's got the best voice, the best lyrics.
성대모사 한번 해주세요.
Rap is a monkey flipping with the funky rhythm, I be kicking. Musician.
Das war 2021 im Interview mit Vanity Fair. Aber Nas ist nicht der einzige Rapper. Es gibt noch einen, auf den macht sein Klassenlehrer Nam-jun aufmerksam. Eminem. Er ist sofort hooked und er legt selbst los.
Denn was ist Rap schon anderes als Poesie und Rhythmus?
Ja, da ist was dran. Schon mit 14 rappt er in der lokalen Underground-Szene und bastelt an eigenen Tracks. Wenig später wird Big Hit Entertainment auf ihn aufmerksam. Park Shi-hyuk lädt Namjoon zu einer Audition ein und bietet ihm sofort einen Vertrag als Rapper an. Falls Namjoon unterschreibt, würde er sich für viele Jahre für einen Vollzeitjob verpflichten. Ohne zu wissen, ob er bei dieser winzigen Agentur jemals richtig Erfolg haben wird. Für diese eine Chance müsste der Hochbegabte seine Pläne zu studieren erstmal begraben. Vor dieser Entscheidung steht Namjoon mit 15. Und er unterschreibt ohne zu zögern. Er fragt davor anscheinend nicht mal seine Eltern. Sein Vater ist zwar nicht amused, aber lässt ihn machen. Seine Mutter ist allerdings stinksauer und will ihn davon abhalten. Vor allem, weil er so gut in der Schule ist und Akademiker werden könnte. Was Anständiges eben. Namjoon erzählt später in Interviews, dass er seine Mutter gefragt hat, willst du einen mittelmäßigen Studenten oder einen Weltstar? Und damit kriegt er sie.
The Rap Monster. Aha. Born in Ilsan, Ilsan부터 압구정까지 다 뻑하게 만들어 절대 안 뺏겨내 주전자리 남자로 태어나 여기까지 왔건만 뭘 주저
Namjoon wird also Rapper. Er nennt sich Rap Monster. Heute kürzt er den Namen lieber ab. Aus Rap Monster wird RM. Und Bang Shi-hyuk hat das Fundament für seine Rap-Crew. Wobei, Bang Shi-hyuk hat bald einen neuen Plan. Er will keine einfache Rap-Crew mehr gründen. Er will mehr.
Und er hat dann ganz strategisch entschieden, wenn wir in diesen Südkorea-Rap gehen, dann bleiben wir halt in dieser Südkorea-Rap-Szene. Mit K-Pop allerdings könnten wir das Publikum erweitern.
Er will also eine Idol-Gruppe aufbauen. Da steckt viel mehr Gewinn drin als in einer reinen Rap-Crew. Park Shi-hyuk weiß aber, dass er mit seiner kleinen Agentur nicht das Level an Produktion und Marketing bieten kann, wie die Big Three der Industrie. Also setzt er auf was anderes. Authentizität, echte Gefühle und selbstgeschriebene Texte über echte Probleme. Und mit RM hat er schon seinen ersten großen Schritt gemacht.
How you doing? I'm RM.
Das ist RM, als sich BTS 2019 in der Show von Stephen Colbert vorstellen.
RM soll der Bandleader von Park Shi-hyuks Hip-Hop-Idol-Group sein. Er ist intelligent, hat ein Gespür für Sprache und spricht auch noch fließend Englisch. Jackpot. Um ihn herum werden alle anderen gecastet. Außerdem ist RM der Main Rapper. Er nimmt also die zentrale Rap-Rolle innerhalb der Band ein und bekommt die anspruchsvollsten Parts.
Und jetzt ruft Park Shi-hyuk zum Casting auf.
Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Rap, Dance, 노래로 상대방의 기선을 제압해.
Viele Bewerber melden sich. 15 werden ausgewählt und trainiert. Aber nur 7 schaffen es in die Band. Als erstes kommt Suga dazu. Er ist Songschreiber, Producer, Rapper. Genau wie RM ist auch er in der Underground-Hip-Hop-Szene bekannt.
Hi guys, I'm Suga.
Suga verlässt seine Heimatstadt und zieht extra fürs Training nach Seoul. Er jobbt nebenbei als Pizzabote, damit er sich die Busfahrten zu den Proben leisten kann. Bei einem Unfall renkt er sich die Schulter aus. Aber er trainiert trotzdem weiter, weil er auf keinen Fall rausfliegen will.
Member Nummer 3, J-Hope. Er kommt nicht aus der Rap, sondern aus der Streetdance-Szene.
Hi, I'm your Hope, you're my Hope, I'm J-Hope.
J-Hope ist B-Boy. Also talentierter Breakdancer. Er war schon beim Casting von einer der Big Three, wurde dann aber nach ein paar Runden aussortiert. Big Hit will ihn. Er wird der Main Dancer. Er ist also derjenige, der bei komplizierten Tanzchoreografien die schwierigsten Parts übernimmt.
3 Mitglieder, 3 verschiedene Arten von Hip-Hop-Credibility. Rap, Produktion und Breakdance. Das Hip-Hop-Fundament ist also gelegt. Aber für eine Hip-Hop-Idol-Group fehlen noch die Sänger. Die sorgen für das Ohrwurmpotenzial. Denn eine Idol Group soll ein so großes Publikum wie möglich erreichen. Auftritt Jungkook. Sehr jung, sehr schüchtern und sehr talentiert. Er ist beim Casting gerade mal 13 Jahre alt und hat eine absolute Ausnahmestimme.
Hi, I'm Jungkook. Thank you for inviting us.
Ihn wollen gleich mehrere Firmen, sogar eine der Big Three. Jungkook entscheidet sich aber trotzdem für Big Hit. Der Grund? RM. Jungkook hat ihn rappen gesehen und beschlossen, wenn der dabei ist, dann muss ich da auch hin.
Jin kommt auf einem völlig anderen Weg dazu. Er steigt gerade aus dem Bus auf dem Weg zur Uni, als ihn plötzlich jemand von Big Hit anspricht und zum Casting einlädt. Einfach, weil er so gut aussieht.
Hello, I'm worldwide handsome Jin, you know?
Jin ist kein Sänger, sondern Schauspieler. Big Hit besetzt ihn als sogenanntes Visual der Band. Also das attraktive Aushängeschild. Das klingt jetzt erstmal sehr oberflächlich. Im K-Pop ist das aber völlig normal und ein extrem großer Selling Point für eine Band.
Das Casting von V ist die vielleicht filmreifste Geschichte. Er begleitet nämlich einen Freund zur Audition, so als moralische Stütze. Er selbst will eigentlich kein Idol werden.
Hi, my name is V and I'm a good boy.
Jemand von Big Hit bittet ihn aber doch auch vorzusingen. Long story short, V's Freund kommt nicht weiter, V aber schon. Seine Ausstrahlung und Stimme überzeugen sofort. Er wird neben Jin zum zweiten Visual.
Und last but not least, Member Nummer 7, Jimin.
Hi, I'm Jimin. Nice to meet you guys.
Das Modern Dance Talent. Sein Tanzlehrer ermutigt ihn, zum Big Hit Casting zu gehen. Jimin hat eine klare, hohe Stimme und ist die perfekte Ergänzung für die Vocal Line der Band, also den Gesangsteil.
Und damit steht die neue Hip-Hop-Idol-Group.
Bangtan Sonyeondan, kurz BTS, zu Deutsch die kugelsicheren Jungs. Was es mit diesem Namen auf sich hat und warum immer wieder von Bulletproof, also kugelsicher, gesprochen wird, dazu kommen wir noch.
7 Jungs. Zusammengewürfelt aus der Underground-Szene, freiwilligen und unfreiwilligen Auditions und dem Bus. Das war jetzt mal der Schnelldurchlauf. Wir werden sie alle noch viel besser kennenlernen. Wichtig ist, die meisten Member kommen zwar aus verschiedenen Regionen, die teilweise auch recht weit weg von Seoul liegen, aber trotzdem haben sie alle denselben Traum. Sie wollen gehört werden, berühmt sein. Aber wie weit dieser Traum sie trägt und wie viel er sie kostet, das ahnt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keiner von ihnen. Erstmal ist es an der Zeit, BTS auf die Welt loszulassen.
We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set and begin.
Im K-Pop ist das so. Nach einem erfolgreichen Casting werden die Talente als Firmentrainees unter Vertrag genommen und quasi zu Popstars ausgebildet. Singen, tanzen, Mediatraining. Währenddessen wohnen sie oft zusammen in einem kleinen Dorm, das ist eine Art Wohngemeinschaft.
Bei BTS ist das tatsächlich ein einziger Raum für alle 7 Jungs mit mehreren Hochbetten.
Wenn das Trainee-Programm abgeschlossen ist, was Jahre dauern kann, bereitet sich die Idol Group auf ihr Debüt vor.
Also es gibt klassisch eine Debut-Stage, die meistens halt in einer etablierten südkoreanischen TV-Sendung erfolgt, wo dann natürlich ein oder zwei Songs präsentiert werden, wo es dann halt ein Video zu gibt, wo es Performance-Videos zu gibt, also diese Tanztrainingsvideos, die auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind für den K-Pop.
Das Debüt ist ein fester Begriff im K-Pop und die erste offizielle Performance vor der Öffentlichkeit. Diese Performance ist ein entscheidender Moment in der Karriere einer Band. Der erste Eindruck von den Fans und der Industrie zählt. Egal wie erfolgreich das Debüt ist, in der K-Pop-Industrie gilt die Gruppe ab da nicht mehr als Trainees. Sie sind jetzt Idols, ausgebildete Artists, die von ihrer Agentur vermarktet werden. Und diese Debüts finden in Korea eben in Musikshows statt. Die laufen fast täglich im Fernsehen.
Die so ein bisschen so funktionieren wie bei uns Top of the Pops, falls sich noch jemand dran erinnern kann.
Etablierte Stars stellen dort ihre neuen Songs vor und neue Idol-Groups kämpfen um Aufmerksamkeit. Bis zu 20 Gruppen pro Woche. Die Konkurrenzsituation ist absurd. Aber so geht's auch bei BTS los.
Und man muss sagen, es ist beeindruckend, dass BTS überhaupt einen Sendeplatz bekommen. Die Big Three der K-Pop-Agenturen haben das Kapital und die Connections, um ihre Acts zur besten Sendezeit zu platzieren. Big Hit hat das nicht. Zumindest kein Geld.
Bang Chi-yuk hat noch seine Kontakte spielen lassen, weil BTS ja schon in einer sehr renommierten südkoreanischen TV-Sendung ihre Debut-Stage hatten, nämlich bei M-Countdown, was eine von diesen Sendungen ist, wo man halt, wenn man es als K-Pop-Act irgendwo hinbringen will, sein Debüt gibt.
So ergattert Park Shi-hyuk also einen Slot bei M-Countdown. Zu dem Zeitpunkt eine der angesehensten Live-Musikshows in Korea. Es ist zwar nur der letzte Slot der Sendung, aber immerhin, das Debütdatum steht. 13. Juni 2013. Und BTS trainieren bis zum Umfallen. Suga sitzt fast täglich bis 7 Uhr morgens an der Produktion. RM schreibt den Text der Debütsingle ganze 29 Mal um. J-Hope feilt immer wieder an der Choreografie. Alle trainieren, üben, tanzen, trainieren, üben.
Die Zeit vor dem Debüt einer neuen Idol Group ist eine heiße Promophase. Alles wird perfekt darauf ausgerichtet, dass sie schon vor ihrem Debüt Fans gewinnen. Sie sollen K-Pop-Stars werden und ihre Songs direkt in die Charts einsteigen.
Es gibt so ein Rollout, also die Bandmember werden einzeln vorgestellt, mit einzelnen Videos, wo man auch schon ein bisschen erkennt, was ist das für ein Typ, wie wird das Konzept der Debut-Single sein. Dann muss Name gefunden werden für das Fandom, das ist auch relativ wichtig.
Big Hit hat für all das kein Geld. Keine große Marketingabteilung, keine Hochglanz-Teaser, keine Pressearbeit, keine Radio-Features. Big Hit bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als BTS selbst machen zu lassen. BTS teilen Vlogs, Dance-Practices und Fotos aus ihrem Trainee-Alltag. Sie teilen sogar Demos ihrer Songs. Und alle, die zugucken, können auch mitreden. Wer BTS folgt, ist von Anfang an hautnah dabei und Teil der Reise. Und so bauen sie sich eine kleine, aber treue Fangemeinde auf. Aus heutiger Sicht klingt das nach Social-Media-Arbeit aus dem Lehrbuch. Aber für die K-Pop-Branche wirkt das, was BTS da machen, damals, 2013, total billig und amateurhaft. Idols geben zwar Einblicke hinter die Kulissen, aber eher in Reality-TV-Shows und nicht direkt und ungefiltert auf YouTube, so wie BTS. Von der Branche wird das belächelt. Dass diese unbedeutende Agentur Big Hit Entertainment es sich anscheinend nicht leisten kann, ihre Idols zu kontrollieren, finden viele lächerlich. Auch online gibt es viel Hate. Die Kommentare sind vernichtend. Bangtan Sonyeondan ist ein bescheuerter Name, ist da noch der netteste.
심오한 뜻을 담고 있는데 아까 앞서 이제 말씀드렸는데 방탄이라는 게 이제 총알을 막아낸다는 의미잖아요. 이제.
Das ist J-Hope im Interview mit KBS, einem koreanischen Radiosender. Und er erklärt hier, warum sie sich Bangtan Sonyeondan nennen. Warum kugelsicher?
통화처럼 쏟아지는 편견과 억압에서 이제 당당히 저희 세대의 생각과 가치를 지켜내겠다는.
Er sagt, von allen Seiten wird auf junge Menschen geschossen. Auf junge Menschen wie sie. Mit Vorurteilen und Hate. Das wollen sie abwehren. Und genau das sagt auch einer ihrer Debüt-Tracks aus. Der heißt nämlich We Are Bulletproof Part 2.
Es ist der 13. Juni 2013. Die sieben BTS-Member warten hinter den TV-Kulissen auf ihren Auftritt. Sie tragen schwarze Outfits und klobigen Modeschmuck, der mit jeder Bewegung klimpert. Es ist chaotisch. Fernsehleute und andere Idols wuseln um sie herum. Niemand interessiert sich für BTS.
Die Jungs sahen so ein bisschen unfreiwillig komisch aus, weil sie noch so sehr auf hart machten und sahen ein bisschen verkleidet aus, weil sah noch ein bisschen aus, als hätten sich so in den 10er Jahren dann Leute als 90er Hip-Hop-Kids verkleidet.
Die Jungs sind unfassbar nervös. RM übt seine Lines, J-Hope spürt noch die Schmerzen in seinem Bein. Erst heute Morgen wurde ihm mit einer großen Spritze Flüssigkeit aus dem Knie gezogen. Er hat sich beim Training der Choreo verausgabt.
Am aufgeregtesten muss V sein. Er ist der, der eigentlich nur seinen Freund zur Audition begleiten wollte und dann als zweites Visual von BTS gecastet wurde. Anders als die anderen konnte er sich nämlich noch nicht via Twitter oder Videoblog den Fans vorstellen. Er ist das Hidden Member, quasi die Geheimwaffe der Band. Das bedeutet aber auch, dass er erst beim Auftritt gezeigt wird. Das ist ein bekannter Kniff im K-Pop, um zum Debüt nochmal Spannung aufzubauen.
Backstage versuchen sie alle miteinander zu scherzen. Aber die Anspannung ist greifbar. Sie wollen perfekt sein. Sie wollen aber auch anders sein.
네, 수많은 힙합을 표방하고 나온 아이돌이 많지만 저희들은 정말 리얼, 정통 힙합 아이돌. 힙합을 정말 잘하고 정말 즐기고 정말 잘하는 팀이.
Das ist Sugar beim Interview vorm Debüt. Und schon da sagt er Zitat: Es gibt viele Idols, die Hip-Hop machen. Aber wir machen den authentischsten Hip-Hop. Klingt ja erstmal gut, aber das TV-Publikum ist skeptisch. Fast niemand kennt sie. In der ersten Reihe vor der Bühne sitzen 10 BTS-Fans. 10!
Hä? Das klingt doch ganz gut.
Naja, bei den Acts der großen Firmen werden ganze Busse voll mit Fans herangekarrt.
Oh.
Da sitzen dann bis zu 1000 Leute vor der Bühne. Da ist der Applaus direkt ohrenbetäubend, wenn die Acts auf die Bühne treten.
Okay, BTS wissen also, sie müssen sich diesen Applaus erst erarbeiten. Das bedeutet richtig viel Druck. Sie werden zur Bühne geführt. Und dann ist Showtime.
Der Moderator kündigt das Debüt der Jungs an. BTS spielen zwei Songs direkt hintereinander. Der erste ist We Are Bulletproof Part 2. Schon der Titel ist eine Ansage. Und der Text erst. BTS erzählen darin, was sie alles geopfert haben, um genau hier stehen zu können. Jungkook singt davon, wie er statt zur Schule zu gehen, im Übungsraum getanzt hat. Jimin fordert alle Kritiker heraus. Nur wer genauso viel geopfert hat wie er, hat das Recht, über BTS zu urteilen. Und dann RM. Er rappt von den Ex-Underground-Kollegen, die ihm gesagt haben, Rapper könnten unmöglich Idols sein. Impossible. Und dann rappt er. Now I'm possible. Aus unmöglich wird, ich bin möglich. Erster Auftritt, krasses Wortspiel, direkt iconic.
Schon mit diesem ersten offiziellen BTS-Track lernt die K-Pop-Welt die verschiedenen Skills der Jungs kennen. Suga wütend, direkt und zum Abschied ein geschmeidiges Ich bin besser als ihr.
J-Hopes Text ist eher locker selbstbewusst. Hey, ich weiß, ich habe noch viel zu lernen, aber ich krieg das schon hin. Ciao.
Aber We Are Bulletproof Part 2 ist erst der Anfang. Danach folgt nämlich die zweite Performance zu No More Dream.
No More Dream. Damit meinen BTS nicht ihre eigenen Träume. Yama ne gumen moni. Was ist dein Traum? Und dann? Ni gumen kyo kugoni. Ist das wirklich alles, wovon du träumst? Da geht es um Träume, die andere für sie haben. Das erdrückende Schulsystem in Korea. Der Leistungsdruck. Die eine Frage, die auf allen Jugendlichen lastet. Was willst du mal werden? In Korea liegt auf dieser Frage viel mehr Druck als bei uns. Bestnoten, beste Uni, bestbezahlter Job. Eltern, Lehrer, Gesellschaft, alle predigen dasselbe.
Und diese unbekannten BTS rappen jetzt in einer der bekanntesten Musikshows des Landes. Hört auf euch selbst. Sucht euren eigenen Traum. Für westlichen Pop wäre das fast eine Floskel. Für Korea und den glatt polierten K-Pop klingt das alles wie ein Befreiungsruf. BTS sprechen ihr Publikum als Gleichaltrige an. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Als Menschen, die diesen Druck kennen.
Der Song und die Choreo schlagen ein. Das skeptische Studiopublikum jubelt. Der erste Auftritt im koreanischen Fernsehen ist geschafft. Dann geht's ja jetzt doch direkt in die Charts, oder?
Nicht ganz. Das Debüt läuft, aber nach wie vor reißt sich niemand um BTS. No More Dream landet auf Platz 124 der koreanischen Charts. Zum Vergleich, die großen Firmen platzieren ihre Debüts regelmäßig in den Top 10. Bei Big Hit Entertainment ist man schwer enttäuscht. Park Shi-hooks Agentur steht vor dem finanziellen Aus. Platz 124. Kein Geld und kein Plan B. 7 Jungs, die so hart für ihren Traum trainiert haben. Und das soll's jetzt gewesen sein?
BTS sind mit ihrem Debüt Idols geworden. Und Idols trainieren weiter.
In Folge 2 von Kennst du BTS sprechen wir darüber, was Idol sein wirklich bedeutet und warum sich ausgerechnet BTS trauen, die Regeln für Idols neu zu schreiben. Die Underdogs, die niemand auf dem Schirm hat. Das war die erste Folge von Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Folge 2 könnt ihr jetzt schon direkt hören in ARD Sounds. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, dann erzählt's doch gerne weiter. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch zu einem meiner absolut liebsten Podcasts, 6.30, was wird heute wichtig und was müsst ihr wissen, um mitreden zu können? Das gibt's jeden Morgen ab 6.30 Uhr. 6.30 ist ein News-Podcast, der aber so leicht und angenehm klingt wie ein Laber-Podcast, nur halt für Nachrichten und Politik. Ich muss sagen, ich höre den Hosts wirklich sehr gerne zu, weil sie sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Aber was sie sagen, hat Hand und Fuß und ist sorgfältig recherchiert. Zwischen all den Krisen und Kriegen dieser Welt verliert man ja wirklich manchmal ein bisschen die Lust daran, Nachrichten zu hören. Zumindest geht's mir so. Aber das geht mir bei 6.30 tatsächlich nicht so. Ich freue mich wirklich jeden Morgen darauf und habe eher das Gefühl, einfach nicht alleine gelassen zu werden mit den Themen in dieser Welt. Also, hört rein. Jeden Morgen ab 6.30 Uhr in ARD Sounds oder überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin Dongin Kim.
Und ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Ist eine Koproduktion von ARD Kultur, SWR, Saarländischem Rundfunk und Radio Bremen. Produziert von ACB Stories. Idee: Charlotte Schulze. Redaktion und Story Development: Charlotte Schulze, Miko-Sophie Kümmel, Isabel Wob und Julius Wussmann. Audioproduktion: Dennis Hörter. Originalmusik: Marc Übel. Producer: Isabel Wob. Executive Producer: Dennis Hörter und Julius Wussmann. Sensitivity Read: Eun-Young Cho. Fact-Checking: Fenner Ackerstaff. Artwork: Chioma Otakagu. Redaktion ARD Kultur: Rebecca Leiter. Redaktion Radio Bremen: Amelie Neumann. Redaktion SR: Desiree Löffler. Redaktion SWR: Chris Eckert. Head of Content ARD Kultur: Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur: Annemarie Haag. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen, Conny Zhang und Daniel Koch. Tonmaterial von Hype und Big Hit Entertainment sowie Netflix, UNICEF, Vanity Fair, Reuters, One The K, KBS, NBC und CBS.